Dann steht am Eingang dieses Schiffs, da wollen zwei Leute rein. Ja? Der eine ist todkrank, ja, der braucht definitiv Behandlung. Der andere ist so, oh la la, dem geht's nicht so ganz gut. Aber der kann laufen die nächsten 10 Jahre, kein Problem. Wen nimmst du dann? Das ist ja, diese Frage, finde ich, macht es halt so offensichtlich, warum Prävention in diesem System nicht getragen werden kann. Weil es einfach zu viel echt Wichtiges und Dringendes und ganz, ja, lebenskritisches sozusagen ist, was da behandelt werden muss, ne? Und dass dann natürlich diese ganzen Präventionsthemen so nice to have sind, ja, diese Diskussion, die brauchen wir uns gar nicht, die müssen wir uns gar nicht reinbewegen. Natürlich ist das nice to have. Es kommt drauf an, wo du stehst.
Das ist Stephanie Hock, Gründerin von U-Labs. Ein Startup, das sich dem Thema Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes verschrieben hat und sich die Frage stellt, wie wir unser System vom Reparaturservice, kranke Menschen zu heilen, mehr in Richtung Prävention, Krankheit erst gar nicht entstehen zu lassen, zu bringen, ohne die Kernaufgabe aufgeben zu müssen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das magische und das schon faszinierende, nicht zu verstehende des Lebens zu machen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute geht es um ein Thema, das auch in der Beschreibung des Podcasts immer wieder aufgeführt wird. Es geht nämlich um das ganze Thema Gesundheit. Und ich darf vielleicht direkt vorne wegschicken, dass gerade ich zum Beispiel natürlich dieses ganze Thema in allererster Linie nur aus Patientensicht betrachten kann. Ich würde aber durchaus sagen, als sehr interessierter Patient, das hat sicherlich auch was mit meiner ganz persönlichen Geschichte zu tun. Und gleichzeitig finde ich es aber auch immer spannend, sage ich jetzt mal, systemisch auf das ganze Thema zu schauen. Und das mache ich heute natürlich wieder nicht alleine, sondern mit einem lieben Gast, beziehungsweise einer lieben Gästin, ich weiß gar nicht, ob man das so gendert, egal, mit der ich gemeinsam auf dieses Thema schaue. Und ich glaube, ich darf für uns beide sogar in Anspruch nehmen, dass wir beide, sage ich mal, vielleicht gerade sogar auch wissen, dass wir in einer recht komfortablen Rolle sind. Wir sind nämlich beide nicht Teil dieses Systems, also Arzt, Ärztin oder in irgendeiner Form. Und trotzdem ist es wichtig, vielleicht sich mal auf dieses Thema zu schauen und sich mal zu fragen, was passiert da eigentlich gerade? Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute die liebe Stephanie Hock begrüßen zu dürfen, die, und das darf ich allerdings direkt sagen, sicherlich viel, viel tiefer in diesem Thema drinsteckt, weil sie nämlich, ich sage das jetzt mal etwas salopp formuliert, in ihrem Leben an verschiedenen Schnittstellen schon vielleicht aktiv und war und mitgewirkt hat und deswegen sicherlich nochmal einen anderen Einblick mitbringen kann. Also zunächst erstmal herzlich willkommen, liebe Stefan.
Hi Stefan, schöner Name. Ich glaube, das war mein erster Satz, als wir uns telefonisch kennengelernt haben. Ich danke dir vielmals, dass du mich eingeladen hast und dass wir heute über das Thema sprechen können, was du gerade so schön genau formuliert hast.
Ich glaube, was uns auch miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass wir beide glauben, dass Gesundheit ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern dass da im Zweifel ja auch viel mehr drin steckt. Nennen wir es mal vielleicht sogar was Weiches wie wann oder wie fühlt man sich eigentlich wohl? Was tut man eigentlich dafür? Das sind alles so Dinge, die vielleicht sogar in unserem Gespräch heute auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Zunächst aber interessiert mich natürlich immer, das darf ich tatsächlich auch wieder in Anspruch nehmen für meinen Podcast, weil es mich immer so interessiert, warum treibt Menschen irgendwas in ihrem Leben um? Also was ist so eine Initialzündung gewesen? Gab es diesen einen Beyond-Moment, wo die Stephanie gesagt hat, irgendwie ist es mein Thema und irgendwie habe ich Bock darauf, nämlich da tiefer reinzuarbeiten? Oder manchmal ist es ja auch so, ich bin da so reingepurzelt und wenn du mich jetzt fragst, weiß ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie habe ich gemerkt, mich zieht's dahin und ich will das irgendwie wissen, ich will das verstehen und ich will da vielleicht sogar auch einen Beitrag leisten. Also konkrete Frage. Gab es diesen einen Beyond-Moment in deinem Leben?
Ich glaube, es gab nicht den einen. Ich glaube, es gab aber ganz viele. Vielleicht hilft zu verstehen, ich komme aus einem Medizinerhaushalt. Meine Eltern sind beides Zahnärzte. Ich habe Pharmazeuten und andere Ärzte immer, ich sag mal, engen Familienkreis oder Freundeskreis gehabt, meiner Eltern. Und dementsprechend fühlt sich diese Welt von Praxis, von Arzt-Patienten-Beziehung sehr, sehr familiär irgendwie an. Kannst dir vorstellen, dass ich, als ich klein war, bin ich nach der Grundschule zum Beispiel direkt zu meiner Mutter in die Praxis gelaufen und die Treppe hochgesprintet, habe meinen Tornister, wie man früher gesagt hat, in die Ecke gedonnert und habe mich dann direkt neben meine Oma gesetzt. und ihr geholfen, irgendwelche, natürlich meine eigenen Spielmodelle, also zahntechnische Modelle zu modellieren. Hab mit dem Bunsenbrenner mit Wachs gespielt. Dieser Geruch, der ist mir irgendwie immer noch in der Nase von damals. Von daher, da komme ich her, ne? Das prägt so meine ganz ursprünglichen Kindheitserinnerungen. Ich habe mich dann aber, als es darum ging, sich zu entscheiden, gegen ein Medizinstudium entschieden.
Um Gottes Willen.
Ja, genau. Irgendwie war das gefüttert aus dieser Perspektive, eine eigene Praxis zu haben oder irgendwie im Krankenhaus zu sein. Ich hatte damals vielleicht auch niemanden, der mir gesagt hätte, du kannst Medizin studieren und damit auch ganz viele andere Sachen machen. Ich glaube, mir hat diese limitierte Perspektive einfach dann mich dazu gebracht, was anderes zu studieren. Ich habe mich dann für Volkswirtschaftslehre, Finanzen entschieden und habe im Anschluss noch einen Master gemacht in Luxusgüter und Services Management. Und ich bin an internationale Universitäten gegangen und habe so irgendwie eine ganz andere Richtung eingeschlagen. War viel im Ausland und habe dann auch an unterschiedlichen Stellen gearbeitet in der Wirtschaft, sowohl auf der Investorenseite mal, als auch auf der durch operativen so Unternehmensseite. Und irgendwann bin ich dann in Startups gelandet und in der Technologiewelt hier in Berlin angekommen und fand es auch total spannend, weil es immer was Neues war. Ich habe natürlich ganz häufig so mein Weg, ich sag mal so, gewechselt. Ich bin immer so, I jumped the lanes, ja, und habe immer verschiedene Sachen ausprobiert und war irgendwie schon immer auf der Suche. Und ich habe dann über meine Beratungstätigkeit eigentlich gemerkt, dass mir doch die Arbeit mit so Hochtechnologieunternehmen, wo ich dann zum Beispiel mit den R&D-Abteilungen, die hauptsächlich dann aus Naturwissenschaftlern irgendwie entsteht, jetzt nicht nur Medizinern, sondern auch Biologen, Physikern, Chemikern, das hat mir besonders Spaß gemacht. Und auch so das Thema Pharma und ja, dann schlussendlich auch das ganze Thema Innovation in der Medizin. Und so habe ich meine Beratung im Grunde genommen aufgebaut. Ich habe mich fokussiert auf Innovations- und Technologiemanagement. Und dann brauchst du natürlich vor allen Dingen die spannenden, ja, Research and Development Teams, mit denen du überhaupt so fachlich dann zusammenarbeiten kannst, damit coole Sachen entstehen. Und da ist die Medizin natürlich nicht weit. Und ich habe dann irgendwie auch über meinen persönlichen Weg als Patientin, ich habe, seit ich Anfang 20 bin, eine Autoimmunerkrankung, mit der ich im Grunde genommen, ich würde mal sagen, nebenjobmäßig beschäftigt war, auch eben den Patientenweg kennengelernt. Und mir wurde relativ, also ich hatte damit natürlich persönliche Herausforderungen und musste mir da so mein, ich sag mal, Puzzle aus verschiedenen irgendwie Ärzten, Therapeuten, die mir dabei helfen, das in den Griff zu kriegen, selber zusammensuchen. Und da hatte man natürlich schon ein paar Frustrationsmomente, würde ich sagen, wo man dann dachte so, warum muss ich mir das jetzt hier selber zusammensuchen? Warum hilft mir dabei keiner? Warum weiß der Arzt nichts davon? Weil ich habe natürlich auch sehr viel gelesen. Also ich war, glaube ich, schon immer jemand, der sich selber sehr stark inhaltlich für die Themen interessiert hat. Ich habe mir dann halt selber irgendwelche Bücher, auch biochemische Bücher oder irgendwelche neuesten Studien oder so durchgelesen, um einfach zu erfahren, was kann mir denn helfen? Weil als mir das damals diagnostiziert wurde, da habe ich gedacht, nee, damit lebe ich jetzt nicht mein Leben lang. Ich werde jetzt nicht mein Leben lang Medikamente nehmen. Das war einfach, ich konnte es nicht als Teil meines Selbstverständnisses irgendwie so integrieren und habe mich extrem dagegen gewehrt. Was natürlich auch Quatsch ist in dem Sinne, Medikamente sind gut und haben ihre Daseinsberechtigung und ich bin super dankbar für diese tollen Medikamente. Nur ich wollte sie eben nicht mein Leben lang nehmen müssen oder davon abhängig sein müssen und habe eher so nach, ich sag mal ganz blöd, so Heilung gesucht, ja. Also, und das hat mich halt sehr schnell auf diese Ursachensuche gebracht. Und ich habe auf dieser Suche nach der Ursache dieser Erkrankung, aber auch vor allen Dingen natürlich den Schüben, die dadurch sozusagen entstehen, einfach gemerkt, dass es in der Medizin eben nicht nur die eine Antwort gibt, sondern dass es durchaus auch Ärzte gibt, die beyond schauen, ja, und irgendwie anders arbeiten als jetzt die Ärzte, die ich kennengelernt habe bis dato. Und das hat mich total gefreut auf der einen Seite. Und gleichzeitig gab mir das so ein Drive zu schauen, also wenn es doch Ärzte gibt, die so arbeiten, in der Weise, wo es mir zum Beispiel persönlich sehr geholfen hat, dann müsste es die doch häufiger geben, ja, weil es gibt ja auch andere Patientinnen wie mich da draußen, die genau das Gleiche bräuchten und aber vielleicht nichts davon wissen, ja, oder sich so eine Privatleistung zum Beispiel, Selbstzahlerleistung auch nicht leisten können oder. Und ich würde sagen, das treibt mich bis heute an, eigentlich zu sagen, was ist denn wirklich die beste Medizin, die wir uns Menschen gestalten können, weil wir ganz viel wissen und weil wir enorme Ressourcen eigentlich haben Und die jetzt mal ja so richtig in die Arbeit zu bringen, hat mich auch dazu geführt, dass ich eigentlich meine Beratungstätigkeit niedergelegt habe und mich mit einer neuen Firma selbstständig gemacht habe, um genau diese Veränderung eigentlich zumindest aus dem Kleinen heraus ein bisschen zu formen.
Ja, erstmal vielen Dank für diese sehr ausführliche Antwort und vor allen Dingen auch für diesen persönlichen Einblick. Ich habe da jetzt natürlich so den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, aber ich will nochmal so bei dem Thema Heilung bleiben, was du auch angesprochen hast. Und will aber auch mal für uns beide vielleicht in Anspruch nehmen. Ich hatte das ja, glaube ich, auch schon im Intro erwähnt. Jetzt sitzen wir beide natürlich durchaus in einer Art von komfortabler Situation. Wir reden da jetzt, ich sage jetzt mal vermeintlich schlau drüber und müssen am Ende jetzt nicht morgen unsere Praxis aufmachen und sind Teil eines Systems, muss man ja auch ganz offen sagen. Und wenn ich mit dem Wort System vielleicht mal eine Perspektive reinbringe, dann ist im Grunde ja aber doch manchmal, also zumindest vielleicht aus meiner persönlichen Perspektive, ist so spannend. Irgendwie ist der Mensch ja auch ein System. Man mag es kaum glauben. Wir wissen, ne, dass da eben maximale systemische Zusammenhänge irgendwie, ja, sag mal, zusammenspielen und zusammenspielen müssen. Im besten Falle das auch tun. Beziehungsweise könnte man ja sagen, Krankheit entsteht, wo das irgendwie gestört ist, wo da irgendwie in diesem System auf einmal irgendwas nicht mehr so richtig fließt. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf ein Gesundheitssystem, wie gesagt, jetzt gar nicht mit dem Anspruch, dass wir jetzt hier Bashing betreiben und wie gesagt, die nächsten zwei sind, die jetzt alle erzählen, warum das alles gerade total kacke ist. Ich darf das mal so sagen.
Ja.
Aber auch die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass irgendwie doch ein System, das in sich eigentlich ein hohes systemisches Verständnis hat, ich sag jetzt mal fast ein bisschen salopp formuliert, so viele Blindspots hat, wenn es um das System geht oder ist eigentlich das System, sag ich mal, lebt das von Lösung oder lebt das von Symptomen, wenn ich das jetzt mal so etwas frech frage? Was glaubst du? Oder ist es irgendwie, ist sich verrannt? Vielleicht ist das ja irgendwie manchmal so ein bisschen so eine Frage, oder?
Lass mich kurz drüber nachdenken. Also zum einen würde ich gerne sagen, ich glaube schon, dass wir natürlich unsere Ressourcen des Gesundheitssystems aktuell vor allen Dingen auf, ich sag mal, Reparaturarbeit konzentrieren. Weil so ist das System irgendwie entstanden, ja? Also wir haben ein System aufgebaut, was die Menschen auffängt, wenn sie krank werden. Und das ist ja per se auch eine super gute Idee. Ich glaube, dass das System da, also es hat eine wahnsinnige Komplexität natürlich, weil du natürlich auch diese ganzen, wir haben so viel Wissen generiert die letzten Jahrzehnte, irgendwie auch Jahrhunderte, aber besonders eben in den letzten, ja, ich würde sagen 20, 30 Jahren, dass natürlich auch so eine gewisse Fachspezifität irgendwie auch relevant geworden ist. Ne? Also jemand, der sich zum Beispiel total gut mit einem Teil des Körpers ausdenkt, die Gastroenterologie zum Beispiel. Ja, dass der andere sich zum Beispiel mit dem Thema Haut, Dermatologie irgendwie total gut auskennt, eben weil da so viel Tiefe schon entstanden ist. Und ich glaube, für einen Menschen ist es einfach extrem schwierig, alles zu verstehen von dem, was wir heute halt über den Menschen irgendwie wissen, über Gesundheit und Krankheit. Und ich glaube, daher hat sich auch ganz zu Recht eben haben sich diese Fachkreise irgendwie entwickelt. Und gleichzeitig wird das ja auch heute jetzt für uns zu einem Problem, weil wir sagen, eigentlich ist der Mensch eben nicht nur pro Organ zu betrachten, sondern das ist ja ein ganz komplexes Zusammenspiel. Die Haut, die hängt eben auch mit dem Darm zusammen, ja. Das Gehirn, unsere Psyche hängt irgendwie mit dem Darm zusammen. Und das zu verstehen ist einfach total schwer. Und dadurch, dass das System sich so aufgebaut hat, dass jeder Arzt sich sozusagen um die einzelnen Organe, sage ich mal, oder Organsysteme irgendwie kümmert, haben wir das Problem, dass da eine fehlende Ganzheitlichkeit einfach ist oder die Ganzheitlichkeit einfach nicht so betrachtet werden kann, was uns jetzt, glaube ich, einfach so ein bisschen auf die Füße fällt. Denn wir verstehen immer mehr, dass der Mensch eben nicht so einfach ist, sondern dass das alles irgendwie im Kontext gesehen werden muss, um zum Beispiel die Ursache zu finden. Und ich glaube, es ist nicht immer gleich. Ich glaube, es ist auch noch bei jedem Menschen sehr, sehr individuell, weil da eben nicht nur die Genetik zusammenspielt mit dem Körper, ja, sondern eben auch, was passiert um mich herum, die ganzen Lebensstilfaktoren, meine Psyche, ja, irgendwelche traumatischen Erfahrungen. Traumatherapie ist so ein Riesenfeld, was jetzt aber erst die letzten Jahre so ein bisschen an Popularität, finde ich, gewinnt. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig unterschätzt. Und was das alles machen kann mit unserem Körper, das versteht man, glaube ich, noch gar nicht. Und wo soll der Mensch denn hingehen, um das sozusagen für sich irgendwie zu verstehen? Ja, da gibt es eigentlich kaum Anlaufstellen. Und ich glaube, dass sich das so langsam aber sicher formen wird, weil die Menschen auch für sich heute in Anspruch nehmen, dass sie ganz gesehen werden wollen und dass sie sich selber und ihre Biologie und ihre Psyche und all das verstehen wollen. Ja, wie funktioniere ich eigentlich? Und da hilft es eben nicht nur, ein so ein Puzzleteil zu sehen, sondern da muss man das Puzzle insgesamt zusammenpuzzeln. Und das ist natürlich extrem schwer.
Wenn ich dir so zuhöre, dann, du hast ja auch zum Beispiel den Begriff Trauma genannt, also unabhängig davon ist ein Begriff, den ich ja auch hochspannend finde, jetzt kleiner Werbeblock tatsächlich, also auch in dieser Folge oder in diesem Podcast habe ich ja auch zum Beispiel unter anderem zweimal mit Tobias Konermann gesprochen, also auch einem tatsächlich Europa-Supervisor im Bereich Namen, also sprich einer, einer therapeutischen Richtung, die sich ja extrem viel mit der mit so Traumadynamiken beschäftigt. Und wir hatten da übrigens auch so eine Frage, weil das eben, wie du schon sagst, gerade ein Begriff ist, der so eine vermeintliche Popularität gewinnt, wo man dann immer sich so fragt, okay, müssen wir da so ein bisschen aufpassen an so Kipppunkten in so einer Gesellschaft, wo auf einmal jetzt alle nur noch traumatisiert sind und ne, wie muss man das eigentlich auch noch da wieder, wie kann man diesen Begriff eigentlich wieder gesund einordnen, ohne nämlich auch über diese Tragweite ja von solchen Traumadynamiken sie dann irgendwie zu trivialisieren, muss man ja ehrlicherweise gestehen. Aber du hast den Begriff genannt und hast gleichzeitig auch noch so ein bisschen wie so einen historischen Abriss, ist vielleicht das System, das wir gebaut haben, eben eigentlich nur ein Spiegelbild eines Gesellschaftsbildes, was es halt vor 70, 80 Jahren eben gab, wo der Fokus ein ganz anderer war, wie du schon richtig sagst, da ging es eher um Reparatur und nicht Prävention. Also wenn wir, keine Ahnung, in 50er, 60er Jahren die Leute gefragt hätten, dann war der Fokus einfach woanders, ne? Es ging irgendwie, keine Ahnung, wieder nach vorne und im Grunde irgendwas war kaputt, dann hat man es halt repariert und gut war. Weil vielleicht sogar noch so ein bisschen so ein mechanistisches Menschenbild vielleicht noch mehr präsent war. Und auf einmal kriegen wir gerade mit, dass eben, wie du schon sagst, vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren exponentiell, aber davor ja auch, das Verständnis von dem Körper als ganzheitliches System irgendwie gewachsen ist. Hinzu kommt, ich finde auch ganz wichtig, und das dürfen wir wahrscheinlich beide auch sagen, der Komplexitätsgrad einfach so groß geworden ist, dass wahrscheinlich kein Mensch in der Lage ist, immer alle systemischen Zusammenhänge in Bezug auf eine wie auch immer geartete Störung, Krankheit oder sonst irgendwie zu verstehen. Ja. Das ist wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht möglich. Worauf ich aber hinaus will, ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir gerade eher das Problem haben, dass wir eine Art von Administration oder Verwaltung dahinter liegen haben, die noch irgendwie in so einer alten Welt hängt und irgendwie aber doch durchaus schon das Verständnis, das ganzheitliche und systemische schon vorhanden ist und dass die Kipppunkte vielleicht gerade eher da sind, dass die, sag ich mal, die Organisation, die dahinter liegt, die Organisationsstruktur irgendwie gerade nicht so richtig nachziehen kann und irgendwie noch in so einer alten Welt hängt und eben, ja auch, muss man ja sagen, so krude Abrechnungssysteme baut, wo man irgendwie so denkt, hä, das macht doch irgendwie gar keinen Sinn, bis hin zu der Tatsache, dass, um jetzt mal so einen Begriff reinzubringen, auch Stakeholder, ne, also Ärzte, wie auch andere Entitäten, die sich in dieser Organisation befinden, in einem Spannungsfeld hängen, wo wahrscheinlich gerade keiner so eine richtige Antwort hat oder ich weiß nicht, oder alle und irgendwie es alle sehen, aber irgendwie das System gerade sich selber fast ein bisschen selber blockiert?
Ja, ich glaube ja, es ist halt dieses klassische Innovators-Dilemma, ne? Worüber wir eigentlich in allen Organisationen im Kontext von Innovation und Veränderung immer sprechen. Du hast halt ein Legacy-System, ein historisch gewachsenes System, was wahnsinnig komplex ist. Du hast ganz viele Akteurinnen, Akteure, Stakeholder, du hast es gerade genannt, die alle unterschiedlichste Interessen vertreten und die dann natürlich alle auf Linie zu bringen und zu sagen, wir haben ja ein wirklich hundertprozentig effizientes Interessensalignment und da, wo wir es nicht haben, managen wir das aber trotzdem irgendwie super gut und irgendwie ohne Friction. Das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und ich glaube, ich würde fast sagen, an manchen Stellen funktioniert es vielleicht auch einfach gar nicht. Weil ja, unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem ist natürlich auch in dem Sinne sehr kontrovers und weil du auf der einen Seite möchtest, dass man irgendwie ja Wirtschaftswachstum hat, du willst sozusagen, dass die Leute irgendwie Sachen kaufen, du willst, dass die Leute Sachen konsumieren. Gleichzeitig ist ein Großteil der Sachen, die wir aber auch heute im Markt angeboten bekommen, zum Konsumieren überhaupt nicht gesundheitsförderlich. Ja, sei es irgendwie im Bereich Ernährung, sei es im Bereich neue Medien, ja, soziale Medien, was das mit der Psyche macht, das ist in vielen, vielen Studien, glaube ich, jetzt ziemlich klar belegt, dass das einfach horrende negative Auswirkungen haben kann. Gerade wenn sich die Gehirne noch entwickeln, bei Kindern, bei Jugendlichen, das macht extrem viel mit uns und vor allen Dingen mit unserer Gesundheit. Und das stellt natürlich jetzt keine so optimalen Weichen. Und das wir dann erwarten, dass das Gesundheitssystem das sozusagen noch auffängt, ja, in der Welle, in der Tsunami der krankhaft sozusagen Entwicklungen, das ist unvorstellbar viel. Da muss man eigentlich meines Erachtens eben nicht immer nur über das Gesundheitssystem sprechen, sondern eigentlich über unsere Lebenswelten sprechen, weil dort entsteht für mich eigentlich Gesundheit oder Krankheit, ja, im Alltag der Menschen, wo sie arbeiten, wo sie zur Schule gehen, zu Hause, wie sie sich ernähren, mit welchen Menschen sie Zeit verbringen, ja, das hat alles einen riesen Einfluss darauf, wie sich unsere Gesundheit entwickelt, ob positiv, ob negativ, ob wir es schaffen, resilient zu sein oder nicht. Und für mich fängt da vor allen Dingen auch die Verantwortung zum Beispiel von, ja, unserer Gesellschaft einfach an und die sie führen, also Politikern, Kommunen, da einfach immer diesen Gesundheitsaspekt irgendwie im Kopf zu behalten, um, ja, menschengerechte Umgebungen irgendwie und Kulturen zu erschaffen. Und ich glaube, dass uns das einfach durch diese ganze, ja, überfordernde Konsumkultur irgendwie auch verloren gegangen ist.
Ich will nochmal mich mit dir gemeinsam, du darfst entscheiden, wie wohl du dich damit fühlst, nochmal in das Spannungsfeld weiter reinsetzen und sagen, ja, weil vielleicht ist ja genau das Thema, ich bin total bei dir, wo wir vielleicht jetzt auch durchaus ja an einem Menschenbild in einer Gesellschaft auch durchaus ja, sag ich mal, oder darüber sprechen, nämlich so das Thema Eigenverantwortung. Ne, jetzt muss man ja dazu sagen, wir haben, also wir, keine Ahnung, wer auch immer wir ist, aber ich will nur sagen, wir haben ja eine Gesellschaft gebaut, wo war mal so eine Art von Idee von, naja, wir kümmern uns da schon drum. Also ich will gar nicht den Begriff Vollversorgung, weil der auch politisch und ideologisch aufgeladen ist, aber irgendwie haben wir schon Strukturen gebaut, wo eigentlich den Menschen erklärt wurde, machen wir schon für dich kein Thema. So, jetzt kriegen wir hier gerade mit, die Kipppunkte sind viel, viel größer, vor allen Dingen im individuellen Bereich. So sich ein bisschen um sich selber kümmern ist übrigens eine richtig coole Idee, kannst du auch mal drüber nachdenken. Jetzt haben wir natürlich Generationen, denen ist das irgendwie die ganze Zeit anders erklärt worden und jetzt haben wir das, ne? Und dieser Faktor Eigenverantwortung, den du auch ansprichst, ne? Und da jetzt nicht nur mal, ich gehe mal zum Arzt und dann kümmere ich mich, sondern so irgendwie im Alltag ist eine richtig gute Idee, merkt man mittlerweile. Aber ist es jetzt vielleicht sogar so, und deswegen, das ist das Spannungsfeld, von dem ich spreche, wenn das jetzt so wäre, also wir spielen das jetzt mal durch, ne, damit wir jetzt auch nicht nur Bashing betreiben. Also jetzt überleg mal, es gäbe jetzt einen Kipppunkt, auf einmal wachen morgens alle auf und haben das total verstanden. Naja, Thema Eigenverantwortung habe ich verstanden, gesundes Leben noch besser. Ich sage jetzt mal, da haben wir ja durchaus die eine oder andere Industriezweig, der dann Schweißperlen auf der Stirn bekommt. Ne? Also nehmen wir mal so, ne, weiß ich nicht, wenn wir dann alle keinen Alkohol mehr trinken, ich weiß nicht, die rauchen und so weiter. Also ich will nur mal so diese ganzen Beispiele nennen.
Ja.
Plus hinzukommt, auch im System selber, also im Gesundheitssystem selber, gibt es ja durchaus Interessen. Ich will jetzt mal bewusst sagen, nicht Verbände.
Ja.
Die hätten ja ein echtes Problem dann auf einmal so mit ihrem Geschäftsmodell, ne? Wenn wir jetzt alle erleuchtet wären und nur noch total eigenverantwortlich und gesund leben würden, oder? Also was ich damit fragen möchte, und das ist das Spannungsfeld, gibt es nicht sogar auch latente Gruppen innerhalb dieses Systems, die das übrigens auch gar nicht wollen und sagen, hör mal, wir dürfen das auf gar keinen Fall zulassen, dass jetzt auf einmal alle irgendwie so einen hohen Erleuchtungsstatus haben und jetzt nur noch gesund leben?
Na klar, also da gehe ich von aus. Aber das Problem, was sich auch verändern muss, neben dem, dass, also wenn wir dieses Ziel sozusagen erreichen wollen, dann glaube ich, ist auch total wichtig, dass wir ein anderes Narrativ auch für Erfolg etablieren, ja, auch für Unternehmen und nicht nur fragen, was tue ich für meine Shareholder, sondern was tue ich für die Gesellschaft. Und natürlich sind Unternehmen, die sich um kranke Menschen kümmern und die damit auch sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen, enorm systemrelevant. Weil egal, auch wenn es morgen jeder verstanden hat, Stefan, es wird nicht bei jedem funktionieren. Wir brauchen trotzdem Krankenhäuser, wir brauchen trotzdem Medikamente, wir brauchen trotzdem dieses Reparatursystem. Und ich glaube, man darf in dieser ganzen Diskussion überhaupt nicht das immer so als den Boomern irgendwie darstellen. Ich glaube lediglich, dass dieses System extrem überlastet ist und deswegen auch nicht so gut funktionieren kann, weil die Ärzte keine Zeit mehr für die Patienten haben, weil es zu viele sind, weil sie nicht gut für ihre Zeit zum Beispiel auch entlohnt werden, weil natürlich die Krankenkassenbudgets auch aus allen Nähten irgendwie platzen. Und dass diese Überlastung abzufangen, die gilt es, bevor man sozusagen in dieses System eintritt. Und klar ist es eben so, dass jetzt so ein Pharmaunternehmen per se erstmal möchte, dass die Leute krank bleiben. Ja, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird, dass keiner mehr krank sein wird. Aber nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, dann akzeptieren, dass gewisse Dinge einfach, ja, vielleicht, dass wir es schaffen, dass die Menschen weniger krank werden und dass dann vielleicht auch mancher, der da irgendwie Teil des Systems ist, auch weniger dran verdienen wird. Aber ich sehe ganz viele Wachstumsmöglichkeiten in andere Richtungen, die den Menschen zum Beispiel helfen, gesünder zu bleiben. Und da gilt es dann, glaube ich, zum Beispiel ein gutes Innovationsmanagement zu haben, zu sagen, okay, an der Stelle müssen wir hier unser Kerngeschäft irgendwie beschneiden, um einen Zukunftsbereich wachsen zu lassen. Und das funktioniert. Das Beispiel Rügenwalder Mühle, ja, dass die jetzt plötzlich irgendwie den meisten Umsatz mit veganen Produkten machen, ist einfach das beste Beispiel dafür, dass es funktionieren kann. Wenn du Leadership hast, die visionär und mit dem Zeit ganz, ganz, ganz bewusst mit dem Zeitgeist irgendwie sehen und auch dann führen können und sagen können, wir müssen jetzt in eine andere Richtung. Bayer hat jetzt kürzlich ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder Unternehmen, nicht Hersteller, aber Unternehmen gekauft. Was die strategischen Überlegungen dahinter sind, weiß ich natürlich nicht im Detail, weil ich nicht mit am Tisch saß. Aber es ist zumindest mal ein Zeichen dafür, dass sie erkannt haben, dass die Menschen, dass sich diese Märkte verändern werden und dass sich die Menschen zum Beispiel jetzt primär auch um das Thema Prävention, Nahrungsergänzungsmittel, ich schaue mal, was ich für meine Gesundheit tun kann, anstatt ich handle erst, wenn ich merke, ich bin krank, dass das schon ins Bewusstsein auch solcher großen Pharmaunternehmen rückt. Und das ist für mich jetzt erstmal ein gutes Zeichen.
Ich glaube, du hast jetzt gerade auch noch einen Namen genannt und ich glaube, was ja wichtig ist, an der Stelle auch zu verstehen, dass Geschäftsmodelle ja immer auch total paradox sind. Ne? Also auf der einen Seite haben wir, sag ich mal, den Case Monsanto und auf der anderen Seite investieren Unternehmen in so Wachstum, ne, in potenzielle neue Möglichkeiten, wo man, glaube ich, auch sich immer fragen muss, kann ich das zum Beispiel auch gut verstehen? Also ich will damit nur aufrufen, das ist ganz bewusst von mir jetzt gerade nochmal angesprochen, dass das übrigens ja ein ganz wichtiger Punkt ist, das also auch zu erkennen. Ne? Nur weil hier so ein Case existiert, sind das dann nicht direkt immer, weiß ich nicht, ist das dann nicht direkt immer Teufelswerk, ne? Sondern es ist immer die Frage, wie sehr können sich Geschäftsmodelle oder auch Organisationen an der Stelle austarieren, weil in welcher Weise, so ist ja auch, könnte man sagen, das Leben. Ne? Also das ist im Grunde ja auch ein Abbild. Ich will noch mal einen Schritt weitergehen und möchte dir ganz bewusst die Frage stellen, ob wir ein kleines Gedankenexperiment machen können. Also,
na klar.
Stell dir mal Folgendes vor. Also für mich ist es jetzt gerade schon schwer, mir das vorzustellen, aber ich wäre Gesundheitsminister. Ich weiß gar nicht, ob ich den Gedanken so toll finde. Also weil ich muss zum Beispiel an der Stelle auch sagen, ich weiß nicht, ob ich den Job machen wollen würde.
Hart.
Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich darf ich das für uns beide in Anspruch nehmen, aber es wäre jetzt mal so. Und jetzt würde ich quasi bei der Stefanie Hock anrufen und sagen, guten Tag, Frau Hock, ich habe übrigens eine richtig coole Idee. Sie sind ja im Bereich Innovationsmanagement unterwegs und jetzt haben wir ja jetzt hier den Salat. Jetzt gucken wir mal auf unser System. Und jetzt gäbe es so ein Spektrum. Ne? Passen Sie auf, ich würde dann auch schon sagen, passen Sie auf, ich weiß Folgendes, ich muss quasi auf einem Spektrum agieren. Die eine Seite ist, wir machen den Rollladen runter, machen alles neu und machen den wieder hoch. Etwas kindliche Vorstellung, ich weiß, aber weil ich habe verstanden, alles nur noch verschlimmbessern geht gerade nicht mehr.
Ja.
Und das andere Spektrum ist, ich muss halt mit dem, was gerade da ist, irgendwie leben. Was wäre der minimalst kleinste Schritt, den wir jetzt gerade irgendwie tun können, dass wir das irgendwie ein bisschen in Bewegung bringen, das System? Die erste Frage wäre mal an dich. Würdest du den Job annehmen?
Ja.
Okay. So, jetzt lass uns mal teilhaben. Jetzt hast du quasi so ein grobes Briefing bekommen. Jetzt gäbe es das erste Gespräch. Welche Fragen würdest du dann stellen? Oder würdest du sagen, weil es geht ja auch durchaus um, welche Chancen haben wir denn eigentlich? Man würde jetzt sagen, Opportunities, wo würden wir erst da ansetzen? Wo ist so ein Akupunkturpunkt, schöner Begriff, ne, so von Oshama, MIT und so weiter, Transformation, der spricht ja immer von Akupunkturpunkten. Was wären die ersten zwei, drei kleinen Akupunkturpunkte, wo du sagen würdest, so, passen Sie auf, da würde ich ansetzen. Wow.
Also als erstes würde ich, glaube ich, mal an der Tür des Büros des Bundeskanzlers anklopfen und würde ihm klar machen, dass das Gesundheitsministerium eigentlich eines der wichtigsten Ministerien werden muss. Und würde ihm das erklären, indem ich sage, dass ich glaube, ich davon überzeugt bin, dass die Länder, Städte, Kommunen der Zukunft diejenigen sind, die den Menschen ein artgerechtes, ein menschenfreundliches Leben ermöglichen. Ich glaube, da wollen alle Menschen, alle guten Menschen, mit denen man sich irgendwie umgeben möchte, ich glaube, da wollen die alle hin. Ich glaube, da wollen alle Menschen hin. Da, wo du gesund, glücklich und irgendwie sinnerfüllt leben kannst. Und das ist für mich auch am Ende das, was ein gesundes Leben ausmacht. Und ich glaube, dass die Länder und dass die Regierungen erkennen müssen, dass das deren Aufgabe ist, das für ihre Bürgerinnen und Bürger irgendwie zu erschaffen. Und ich glaube, dass man auch dahingehend sehr viel erzählen muss. Ich glaube, man muss dieses Narrativ davon wirklich in diese Regierungsstory irgendwie reinbringen, um die Leute mitzunehmen, um zu verstehen, was versuchen die da gerade. Weil ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der sich alles extrem wandelt. Ich glaube, die ganzen technologischen Fortschritte, die wir geschaffen haben in den letzten 10, 20 Jahren, wir sind davon überwältigt und wir sind, glaube ich, immer noch nicht an dem Punkt, dass wir wirklich verstehen, was für Konsequenzen das wirklich haben wird und wie das unser Leben verändern wird. Deswegen, glaube ich, ist dieser Back-to-the-Roots-Gedanke und damit auch hin zu einem gesünderen Dasein enorm essentiell, daran jetzt festzuhalten, weil sonst verlieren wir, glaube ich, ganz viele Menschen. Und ich glaube, dass es sich lohnt, auch ein Wirtschaftssystem genau an dieser These auszurichten und zu sagen, wie schaffen wir denn Arbeitsplätze und wie schaffen wir Jobs, die die Menschen irgendwie glücklich machen. Ich habe letztens zum Beispiel so ein Gedankenspiel gemacht, was ist denn, wenn wir uns zum Beispiel so ein duales Jobsystem irgendwie überlegen würden, eins, wo wir zum Beispiel einen Job haben am Morgen, der uns irgendwie am Laptop sitzen hat, wo wir irgendwas, ne, intellektuell, technologisches irgendwie gestalten und am Nachmittag aber einen Beruf ausüben, der uns in die Natur führt und uns irgendwie ein bisschen Bewegung beschert, ein bisschen Ausgleich, ein bisschen Stille, ein bisschen weg von den ganzen, ja, Frequenzen, ja, der Technologien, sondern zurück zu den Frequenzen der Natur. Ich glaube, das wäre ein extrem cooles Modell. Und ich glaube, dass die Leute, die es sich heute leisten können, sich so eine Art, ich sag mal, Portfolio-Job auch schon zusammenstellen, weil sie es sich irgendwie erarbeitet haben, dass sie es so gestalten können, wie sie möchten. Aber das ist immer noch ein Luxusgut. Ich glaube, dass viele Menschen nicht diese Wahl haben und das nicht unbedingt umsetzen können. Und für mich wäre es total erstrebenswert, wenn eine Regierung in der dahingehend, sag ich mal, die Weichen stellt und das erleichtern würde, dass solche Modelle irgendwie gefahren werden können. Und das würde ich als erstes machen.
Okay. Gespräch beim Bundeskanzler. Ich glaube, da darf ich noch sagen, wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn du direkt, weiß gar nicht, Klima und Umwelt direkt mitnehmen würdest. Wahrscheinlich den Finanzminister kannst du auch direkt mitnehmen, weil der wird dann ja fragen, ja, wer soll denn den ganzen Kram bezahlen? Also ich will nur sagen an der Stelle, Okay, Gespräch beim Bundeskanzler. Ich würde jetzt mal sagen, ich nenne das mal Bewusstsein schaffen.
Genau, Bewusstsein schaffen für die Notwendigkeit. Ja, und einfach dieses, und einfach eine Vorlage für dieses neue Narrativ irgendwie auch an die Hand geben, ja. Was, glaube ich, also meines Erachtens irgendwie ein starkes ist, ein erstrebenswertes ist. Und wahrscheinlich auch die Bürgerinnen und Bürger mal abholt und in ein Boot holt, ja. Weil ich glaube, aktuell ist es halt sehr viel der gegen den, die gegen die. Und das sieht man ja in der heutigen Zeit einfach sehr stark, dass sich, ja, 52% sind gegen ein Verbot der AfD, 27% sind dafür. Das sind enorme Gegensätze, ne? In wirklich großen Teilen der Bevölkerung und diese Kräfte da auch mal rauszuholen und zu sagen, so, hey, am Ende sitzen wir irgendwie alle in einem Boot und ich glaube, am Ende wollen wir schon alles Gleiche. Wir verlieren uns halt so nitty-gritty in diesen kleinen Themen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und das wäre zum Beispiel auch das zweite Thema auf meiner To-Do-Liste. Wie bringen wir als Gesundheitsministerium auch Kommunikation nach draußen, ne? Also, wie holen wir auch junge Menschen mit den neuen Medien ab? Ja, wie machen wir einen Schulterschluss mit Menschen, die die Jugend von heute zum Beispiel beeinflusst? Ja, indem welche Lebensentscheidungen, welche Konsumentscheidungen sie treffen. Und da würde ich auch sehr, sehr stark auf Kommunikation mit der Bevölkerung setzen zum Beispiel. Und einfach konkret? Nähe schaffen. Naja, zum Beispiel mit Influencern arbeiten, die einfach eine sehr starke Reichweite haben und auch mal ins Gespräch gehen und fragen, wie möchtet ihr leben? Also wie sieht denn für euch irgendwie ein Alltag aus und dann irgendwie auch helfen aufzuklären, was ist denn gut daran und was ist aber auch nicht so gut daran, ja, den Menschen einfach zur Selbstwirksamkeit auch irgendwie verhelfen. Und ich finde, diese Rolle spielt jetzt ein Gesundheitsministerium nicht so sehr, zumindest, also du hast natürlich Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Die werden aber, glaube ich, nicht konsumiert oder nicht ausreichend konsumiert. Und genau, da einfach eine effektive Kommunikation irgendwie etablieren, das fände ich total wichtig. Und da immer ins Gespräch gehen mit verschiedenen, ja, Bevölkerungsgruppen und schauen, was treibt die um? Was sind deren Probleme im Alltag, im Gesundheitssystem, aber auch im Alltag? Wie gesagt, ich würde vor allen Dingen im Alltag ansetzen und schauen, was passiert in den Schulen? Ja, gerade Kinder. Ich glaube, Kinder sind das Wichtigste, für unsere Gesellschaft, die jungen Erwachsenen von in 10, 20 Jahren, wie die sich fühlen, das wird unsere Gesellschaft tragen. Und wenn die sich alle schlecht fühlen, wenn die alle miserable sind, ja, dann puh. Also das muss man sich mal vorstellen.
Okay, und jetzt, wir bleiben mal bei diesem Gedankenspiel. Mhm. Und dann würde ich jetzt sagen, ja, Frau Hock, haben wir tatsächlich auch schon alles berücksichtigt und ehrlicherweise sind wir gescheitert. Also weil Bewusstsein schaffen, da haben wir irgendwie, wir haben einen riesen PR-Etat übrigens und wir fahren da Kampagnen vorwärts und rückwärts und hier unsere Influencer-Community, da sind wir alles dran, wirkt nicht, passt nicht. Also worauf ich hinaus will, ist, wie gesagt, jetzt ja gar nicht das Bewerten, einfach nur fragen. Also wenn das so wäre, wir bleiben einfach nur mal dabei, wir können ja immer sagen, ja, wenn das so wäre, was gäb's, müssen wir radikaler, muss das noch radikaler werden, muss da was passieren, muss es einen Kipppunkt geben, vielleicht auch aus deiner Perspektive, du sagst, also wenn der nicht kommt, dann wird das System irgendwie, dann ruckelt es nicht einmal so da drin, dass es irgendwie anfängt, sich zu verändern oder macht es das schon, also deswegen, das ist mal so ein Gedanke, der mich übrigens auch umtreibt, wo ich wirklich so denke, was kann man da wirklich tun, damit da irgendwie was passiert? Oder, und das frage ich auch ganz bewusst jetzt mal, weil wie gesagt, vielleicht stecke ich da gar nicht so tief drin wie du, oder passiert das schon? Mhm. Und man sieht es halt noch nicht. Ne? Also ich meine, nur wissen wir auch, systemtheoretisch, kleine Dinge fangen im System an, sich zu verändern. Und das heißt ja nicht immer direkt, dass da immer alles sofort shiny, happy und so weiter ist, sondern dass eben es dann auch Zeit braucht. Ne? Also ein System, was eben so lange etabliert wurde und sich eingeruckelt hat, wird jetzt nicht Dienstag einmal angefangen und Mittwoch komplett neu sein. Wie ist da so dein Blick? Jetzt vielleicht auch durchaus nochmal mit einer anderen, tieferen Brille. Mhm. Und vielleicht sogar auch als Volkswirtin. Also nochmal.
Genau.
Das ist ja Systemtheorie at its best eigentlich, das so drauf zu schauen, oder?
Ja, absolut. Ich immer die Metaebene, Also du hast zwei verschiedene Fragen gestellt. Ich würde zu der anderen nochmal sagen, ne, konkretere, härtere Maßnahmen irgendwie. Ich bin zum Beispiel ehrlich gesagt überzeugt, dass eine Zuckersteuer total super ist. Ich bin total, ich kommentiere das jetzt gar nicht weiter. Ich sage einfach nur, zur politischen Richtung. Ich glaube, das ist totaler Quatsch, weil auch politische Richtung, Parteien finde ich auch irgendwie mittlerweile Quatsch. Ich glaube zum Beispiel, Zuckersteuer ist etwas, was andere Länder zeigen, das funktioniert. Und die Kosten, die wir sozusagen über der Volkswirt sagt, Externalitäten von Zuckerkonsum erleben, die sind enorm. Egal, ob es jetzt, am schlimmsten sind die zuckerhaltigen Getränke und dann aber eben auch alles andere, wo im
verarbeitete Zucker Produkte drin ist. Und so weiter, ne?
Genau, die Incentivierung, Zucker zu reduzieren durch eine Zuckersteuer, ist total sinnvoll. Und das, was sozusagen die Unternehmen dann an zusätzlichen Zuckersteuern zahlen, wenn sie weiterhin Zucker in ihren Produkten verarbeiten möchten, das kann man benutzen, um sozusagen die Kosten, die dadurch entstehen, auch wieder aufzufangen. Das ist der Sinn hinter der Besteuerung von negativen Externalitäten oder auch der Incentivierung von wirtschaftlichen Aktivitäten, die positive Externalitäten irgendwie erzeugen. Ja, es geht ja auch in Richtung positiv. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen irgendwie Yogastudios oder was weiß ich, eigentlich eher dazu führen, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber dass die zum Beispiel dazu führen, dass es gesündere Leute gibt, dann könnte es für die auch einfach eine gewisse Entlastung geben und das, die ganze Wirtschaft so zu incentivieren, dass es eben eher zu positiven Externalitäten führt als zu negativen, ist ein total legitimes Tool, Und ich sehe nicht, dass wir das in Deutschland in puncto Gesundheit wirklich effektiv umsetzen. Weil es immer nur um Wirtschaftskraft, sage ich mal, geht primär. Und dann wird da wie subsidized und da gibt es auch noch irgendwie eine Unterstützung. Und ich glaube, das ist etwas, da könnten wir so ein bisschen umdenken. Eben weg von der KPI, Bottomline, was kommt am Ende als Profit irgendwie da raus. Profit ist total wichtig, verstehe mich überhaupt nicht falsch. Es ist ultra wichtig. Eine Wirtschaft muss ja unterm Strich irgendwie Sinn machen und Geld verdienen. Ansonsten brauchen wir es nicht tun. Aber ich glaube, die Zeit ist reif, dass man neben dem Profit auch noch andere KPIs, sage ich mal, berücksichtigt, die da wären, die Gesundheit der Bevölkerung zum Beispiel. Und das ganzheitlich gesehen, Und da finde ich, könnten so Themen wie Zucker, aber auch soziale Medien, durchaus eine Besteuerung, glaube ich, vertragen. Beziehungsweise die Bevölkerung könnte die vertragen.
Mhm. Genau, du hattest ja gesagt, das war so eine zweiteilige Frage, die ich gestellt habe. Also jetzt tatsächlich frage ich gerade nochmal.
Das
wäre die erste.
Das wäre die erste.
Genau, da übrigens finde ich auch nochmal wichtig, weil du sagst ja, genau, also Wirtschaft oder auch Organisation oder ein Geschäftsmodell, glaube ich, muss immer Sinn haben und Zweck. Also für mich übrigens der Sinn eben so dieses, warum machen wir das eigentlich und was ist unsere Intention? Heute, auch das würde ich sagen, würde man das flachsig als Purpose-Driven bezeichnen, was ja auch gerade so ein Begriff ist, der überall irgendwie durchgeht. Aber ich finde das übrigens maximal valide übrigens. Und für mich ist aber gleichzeitig, und das wäre für mich übrigens der Zweck eher, also Zweck heißt, das muss auch wirtschaftlich sein.
Genau.
Und genau das ist ja die Frage, wie kriegt man das Spannungsfeld eigentlich hin? Weil, wie gesagt, nur Sinn, alles Purpose-Driven und dann geht morgen das Licht nicht mehr an. Ist jetzt in einem Geschäftsmodell leider eben auch für Menschen, die da in entscheidenden Positionen sitzen, leider kein valider Ansatz, weil die sagen, das geht dann leider nicht. Also okay, habe ich verstanden. Das ist der eine Teil und der zweite Teil. Also in der stillen Hoffnung, dass du noch weißt, was so der zweite Teil meiner Frage war, frage ich jetzt einfach mal so ganz offen, was wäre da die Antwort?
Der zweite Teil deiner Frage war, warum, ob ich denke, dass es in dem System heute schon zum Beispiel Veränderungen gibt, die man nur nicht so sieht. Ja. Ganz klare Antwort, ja. 100.000%. Es gibt mega viel Grund zur Hoffnung, finde ich. Es gibt ultra viele engagierte junge Menschen. Jetzt bin ich natürlich hier in Berlin. Ich bin irgendwie in so einer Healthcare-Bubble beruflich gelandet, wo es einfach viele schlaue Menschen irgendwie gibt, die vor allen Dingen echt mega Drive haben, etwas zu verändern. Und es sind in vielen Fällen wirklich auch hauptsächlich Ärzte, Ärztinnen, die sagen, ich bin jetzt nicht mehr in der Versorgung, weil ich irgendwie einen anderen Hebel irgendwie nochmal haben möchte, in dem, was ich hier tue. Und das sind, ich war letztens bei einer Veranstaltung und da habe ich einen, ich würde sagen, so einen Healthcare-Veteran irgendwie kennengelernt. Super spannender Mann, der auch gerade in der, also politisch und auch, ja, so mit Krankenkassen und so, also der ist da so sehr, sehr stark im System verankert und kennt das im Grunde genommen, kennt diese Komplexität in- und auswendig. Und der hat gesagt, das ist ja so geil, dass ich jetzt hier irgendwie 50 irgendwie junge Menschen treffe, die alle in einer, wie hat er das genannt, in einer fröhlichen Manie oder so, mit fröhlichem Wahnsinn oder so hat er es formuliert, jetzt hier Bock haben, dieses System irgendwie zu verbessern. Hm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was es braucht, weil du musst schon in gewisser Weise ein bisschen verrückt sein, glaube ich, wenn du dir sowas irgendwie vornimmst, weil es einfach wirklich verdammt schwierig ist. Ich habe auch Menschen kennengelernt auf diesem Weg, die ich irgendwie mit an Bord holen wollte, die wahnsinnig viele Erfahrungen mitgebracht haben, die gesagt haben, du, ich mach Gesundheitssystem nicht mehr. Das hat mich so maximal frustriert. Wir kommen da nicht weiter und ich will da irgendwie meine Zeit nicht mehr dafür investieren, weil ich komme da einfach immer wieder an so einen Frustrationspunkt, wo ich merke, das habe ich nicht mehr unter Kontrolle. Ja, da fängt jetzt zum Beispiel die Kontrolle der ganzen anderen Institutionen an. Und die machen halt nicht so mit, wie wir denken, dass es richtig wäre. Und dann, da gebe ich jetzt auf. Mhm. Und diese Geschichten sind natürlich schon relativ häufig, muss man sagen. Aber es gibt trotzdem weiterhin viele Leute, die sich davon jetzt nicht so wirklich beirren lassen, die dann irgendwie versuchen, einen Workaround zu finden und zu sagen, ja, dann machen wir das Geschäftsmodell jetzt erstmal so, wenn wir das irgendwie jetzt zum Beispiel nicht von den Krankenkassen erstattet bekommen direkt oder so, um da weiterhin irgendwie digitale, innovative Lösungen für die Patientinnen und Patienten zu schaffen. Und ich glaube, diese Leute wird es weiterhin geben. Und das System hat auch, glaube ich, erkannt, ja, die Kliniken haben erkannt, dass sie jetzt nicht mehr in diesen Datensilos und so verweilen können, sondern dass sie mit ihren Daten wirklich aktiv arbeiten müssen, dass sehr vieles, ne, über digitale und auch KI-Technologien jetzt irgendwie einfacher wird und gut funktionieren kann. Und dass damit natürlich auch ein ganzes System irgendwie intelligenter und auch schlanker gestaltet werden kann. Da liegt jetzt natürlich sehr große Hoffnung drin. Und da wird auch schon dran gearbeitet. Genau. Und von daher habe ich Hoffnung.
Ja. Lass uns mal gerne dabei bleiben, weil du hast jetzt auch gerade natürlich auch wieder einen Aspekt erwähnt. Den haben wir, glaube ich, jetzt auch schon durchaus von der einen oder anderen Seite uns angeschaut. Nämlich so diese Frustrationsmomente, wo Leute einfach sagen, ganz ehrlich, die würden ja wieder eher für die eine Seite des Spektrums sprechen. Rollladen runter, komm, Feierabend, bringt eh nichts. Und ich glaube übrigens, dass ja auch da, wie das ja wahrscheinlich beim Sport und so weiter, alle Menschen in unserer Gesellschaft haben irgendeine Meinung dazu und irgendeine persönliche Erfahrung. Ich glaube, wenn wir das Gesundheitsthema ansprechen, das kennen wir alle, dann brauchst du keinen Gesprächsstoff mehr am Abend, weil dann irgendwie alle von ihren Geschichten erzählen. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber genau, ich würde gerne nochmal bei diesem Gespräch bleiben. Okay, da ist dieser alte Hase, Veteran, der kommt da irgendwie in so ein Setting da, wo irgendwie, wie du sagst, junge Menschen positiv verrückt irgendwie sich erlauben. Vielleicht ist das ja sogar auch ein Punkt, sich mal erlauben, überhaupt Sachen zu denken, die im Zweifel ja im Orbit eines alten Systems direkt verbrennen. Ne? Wo das alte System direkt sagt, Immunsystem an, brauchen wir nicht. Was waren denn da so zwei, drei Topics vielleicht? Oder lass uns mal ein bisschen teilhaben, Mäuschen spielen. Worüber wurde da gesprochen? Auch im Sinne von, sind das, wie nennt man das ja so, Opportunities, sind das Dinge, Hebel, wo man ansetzen kann? Du hast gerade davon gesprochen, Umgang mit Daten. Wahrscheinlich, da sind wir ja bei dem Thema Digitalisierung und so weiter. Das ist wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich ein großer Hebel. An der Stelle will ich auch nochmal sagen, hatte ich übrigens auch hier ganz interessant, 3 junge Frauen, die ein Unternehmen gegründet haben, Femode, übrigens auch aus Berlin, die sich mit dem Thema Female Healthcare beschäftigt haben. Und was ich da lernen durfte, übrigens auch das Erste, was sie gemacht haben, ist Datenpflege und überhaupt mal zu verstehen, wo liegen überhaupt die Daten, die da zum Beispiel dafür sorgen. Und ich glaube, deren erste Aufgabe stand da drin, 1,5 Jahre nur dafür zu sorgen, dass man irgendwelche, eine vernünftige, valide Datenbasis schafft, die irgendwie auch lernend ist oder so. Also, aber nimm gerne nochmal diese Ursprungsfrage. Worüber haben sich diese Menschen auf dieser verrückten Veranstaltung dann unterhalten?
Also ich glaube, ein Shift, der so auf jeden Fall erkennbar ist und den wirklich jeder unterschreibt, ist, dass wir einfach viel mehr in die Prävention von Krankheiten investieren müssen. Und das auch wirklich als Teil des Gesundheitssystems. Und das, was extrem spannend ist, ist natürlich, dass im Bereich Diagnostik sehr, sehr viel Neues entsteht. Also Diagnostik, die sozusagen einfacher wird, günstiger wird, nicht mehr nur das Blut umfasst zum Beispiel, sondern auch irgendwie der Atem, den Schweiß, der Speichel. Was ist da alles drin zu finden an Daten, die uns Aufschluss geben über den Gesundheitszustand des Menschen? Das heißt, es geht ganz klar in diese Richtung, dass wir den Menschen nicht mehr nur dann irgendwie messen und irgendwie analysieren wollen, sobald er mit einer ganz klaren Symptomatik irgendwie von einer klaren Symptomatik betroffen ist, sondern schon dann, wenn er sich eigentlich noch relativ gesund fühlt. Weil Krankheit und Gesundheit ist ja nicht schwarz-weiß. Also man ist ja nicht immer weiß, gesund und zack, plötzlich bist du krank. Sondern zwischen schwarz und weiß gibt es halt diesen ewig großen, langen Graubereich, in dem sich die Gesundheitsparameter ja schon verschieben. Ja. Ja, und ohne, dass du Symptome entwickelst beispielsweise. Der Körper, der ist ein Wunder. Der kann so viel kompensieren und das so lange, ja, bis es dann irgendwann nicht mehr kann und du das dann merkst. Aber man kann im Grunde genommen schon ein Bild dieser Schieflage malen in diesem Graubereich, wenn man diese Diagnostik im Grunde genommen nutzt und wenn man vor allen Dingen weiß, wie sie zu nutzen ist, wenn man weiß, wie das, ne, anhand welcher zum Beispiel vielleicht auch einfach Beschwerden, ja, welches Blutbild irgendwie nochmal gemacht werden sollte, weil diese Standard-Dinge, die Standarddiagnostik beim Hausarzt oder so umfasst, die ist wenig aufschlussreich für, Themen, die einfach so ein bisschen subtiler sind. Viele Leute sind ja vielleicht einfach ein Ticken zu erschöpft, ja, oder sind vielleicht doch irgendwie mal immer müde oder fühlen sich nicht so wahnsinnig produktiv oder können nicht so klar denken. Ja, ich glaube, chronische Erschöpfung und zu viel Stress, das ist eine neue Volkskrankheit, ja. Das hat natürlich auch Lifestyle, ja, Ursachen, ganz klar. Aber das kann man im Grunde genommen dann wirklich schwarz auf weiß mal analysieren und gucken, okay, was fehlt in deinem Körper? Wie sieht's denn da aus? Und was sind dann die Stellschrauben, um das zu verbessern? Und auch da sind eben einige der Stellschrauben beim Individuum, beim Betroffenen selber zu verorten. Ja, was kann ich im Alltag mit meinem Lebensstil tun, damit es mir da irgendwie besser geht, damit sich diese Werte wieder verbessern? Und ne, da sprechen wir von ganz einfachen Dingen wie einfach mal genug schlafen. Ja, nicht den ganzen Tag mega unter Strom, nicht den ganzen Tag am Screen. Ja, nicht den ganzen Tag nur Kopf an, sondern auch mal irgendwie Tätigkeiten, wo der Kopf ausgeschaltet ist. Ja, Bewegung, nicht den ganzen Tag nur sitzen, frische Sachen essen, sich gut ernähren, nicht jeden Tag das Gleiche. Da kann man schon so, so viel mit verändern. Und ja, genau, auch dahingehend gibt es da sehr viel, Einstimmigkeit. Mhm. Und es gibt eben wahnsinnig viel auch Wachstumspotenzial für neue Unternehmen in den Bereichen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ne, am Ende heißt es nicht irgendwie, einer geht jetzt irgendwie ganz kaputt oder so unter dieser Veränderung, sondern ich glaube, dass es durchaus auch in bestehenden Unternehmen, die heute jetzt wichtig sind, Kompetenzen gibt, mit denen du in den ganzen anderen Möglichkeitsfeldern, sozusagen Lösungsfeldern irgendwie arbeiten kannst und neue Sachen aufbauen kannst. Und das ist extrem wichtig, ja, dass man diese Ressourcen eigentlich so effektiv dann dahin schiebt, wo es genau diese Möglichkeiten gibt. Genau.
Okay, also wie gesagt, wir sind ja auch bei der Veranstaltung von diesen verrückten jungen Menschen, die da irgendwie sich erlauben, Sachen zu denken. Erste Thema Prävention. Das ist jetzt, sagt ihr mal, okay, habe ich verstanden. Deswegen, was ich auch noch verstanden habe, so ausdifferenziertere Datenanalyse, jetzt mal sehr technisch ausgedrückt, aber was ich schon spannend finde, wie du sagst, Blutbild ist das eine, aber es gibt viele andere Dinge, ne, wie du schon sagst. Atem und so weiter, Schweiß, sind alles ja offensichtlich auch sogenannte Informationsträger, wo wir ja das Bild kompletter machen können, ausdifferenzieren können und vielleicht sogar eben, ja, wie du schon sagst, mit Technologie heute, das auch viel schneller darstellbar ist. Also vor 40, 50 Jahren war das wahrscheinlich einfach noch, da musste man irgendwie analog irgendwas dann nebeneinander legen. Das würde ja heute digitalisiert, ohne dass ich das jetzt in der Tiefe wahrscheinlich könnte, aber könnte ich mir vorstellen, ist es technisch gar kein Problem mehr, das irgendwie zusammenzulegen. Okay, also Prävention durch eine andere Art von Daten, Digitalisierung und eben auch Analysemöglichkeit. Gibt es noch ein zweites Thema, worüber dann zum Beispiel da gesprochen wurde? Ist es dann irgendwie, wie man zum Beispiel sowas operationalisiert, kann ich mir zum Beispiel, würde bei mir als allererstes auftauchen. Also an welchen Schnittstellen würde das im Moment zum Beispiel scheitern? Ist so eine ganz profane Frage, die direkt kommt. Ist es dann wieder so das berühmte, naja, altes, analoges, operatives Model sozusagen, trifft auf technische Innovation und da sitzen dann halt auch manchmal Menschen, die sagen, kann ich nicht, will ich nicht, lassen wir?
Also jetzt die gibt es sicherlich, aber ich glaube, die werden immer weniger. Also ich kenne, glaube ich, keine einzige Klinik, die nicht irgendwie ein Team oder eine Person hat, die für das Thema Innovation innerhalb dieser Klinik irgendwie verantwortlich ist. Das findest du eigentlich mittlerweile bei allen großen Kliniken und die arbeiten eben genau an dieser Schnittstelle zu sagen, hey, hier gibt es irgendwie verschiedene junge Unternehmen oder technologische Möglichkeiten, die uns helfen, die gesamte Versorgung irgendwie zu verbessern und die ganze Organisation vor allen Dingen zu entlasten, die Teams zu enablen, die Ärzte zu enablen, da auch bessere, also patientenzentrierter vielleicht auch irgendwie zu arbeiten. Und da entstehen die ganze Zeit Projekte, also da laufen Projekte definitiv. Es ist natürlich immer es dauert eben, wie du sagst, das sind riesige Prozesse, die da umgestellt werden müssen. Du arbeitest mit Gesundheitsdaten, das heißt, das ist auch ein riesen Sicherheitsfaktor einfach, der da mitspielt und dafür, ja, im Grunde genommen, da alle Voraussetzungen zu erfüllen, ist natürlich allein an sich schon ein Riesenbatzen Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass du natürlich aufgrund dieser Anforderung, dieser hohen Anforderungen an Datensicherheit, der Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden, ne, da extrem viel reguliert bist, ja, was ja auch richtig und gut ist. Aber das sind natürlich dann so in gewisser Weise auch Eintrittshürden, die ja jetzt auch dafür sorgen, dass die Masse an Organisationen oder an Menschen, die eben überhaupt dann in diesen Bereich reinkommen, damit arbeiten wollen, natürlich auch so ein bisschen limitierter ist, weil es eben einfach ein bisschen schwieriger ist als jetzt in anderen Bereichen. Ne? Die Menschen, die gehen, die sagen, nee, ist mir zu kompliziert. Es sind einfach, ich muss so viele Sachen erfüllen, bevor ich überhaupt irgendwie mein Wertversprechen dem Kunden liefere, da bin ich raus. Aber ja.
Ich will da nochmal bleiben, weil du jetzt ja auch wieder nochmal von so Aspekten gesprochen hast, die wir sprachen ja im Laufe des Gesprächs eigentlich auch immer wieder, entweder ganz konkret oder so subtil. Und da jetzt auch nochmal vielleicht nochmal ganz persönlich werden. Also, ne, klar, also wir gucken alle da drauf, du ja auch, andere Menschen, da ist ganz viel in Anführungszeichen Frustrationspotenzial, wo man wahrscheinlich 1000 Argumente hätte zu sagen, komm, lassen wir, habe ich jetzt gerade keine Energie. Aber du sagst ja auch selber und mit ULab, so darf ich das ja auch erwähnen, hast du ja gesagt, nee, ich mache das zu meinem Thema. Weil ich daran glaube. Ich meine, da muss man ja auch dran glauben, ne? Also jetzt in dem Falle. Und dann frage ich dich jetzt woran glaubst du denn? Was ist deine Hoffnung? Also was treibt dich da an, um zum Beispiel ja auch, ich weiß nicht, täglich Frustrationsmomente zu erleben, wo du vielleicht auch sagst, jetzt vielleicht nicht öffentlich, aber vielleicht machst du es ja jetzt, wir sind unter uns.
Ja.
Erlebe ich auch 10-mal am Tag, wo ich sage, komm, dann lassen wir das. Also was sind ganz konkret zum Beispiel auch gerade so Dinge, an denen du arbeitest? Ich frage es einfach mal, wo du sagst, ja, die geben mir Hoffnung, da weiß ich, ja, das ist nicht der große Shift. Ne? Morgen wird jetzt nicht mich ein Gesundheitsminister anrufen und sagen, Frau Hock, mein Gott, ich bin so froh, dass Sie da sind. Jetzt läuft's endlich. Sondern einfach so, wo du sagst, ja, da arbeite ich mit Menschen an Projekten, gerne auch so konkret wie möglich oder so konkret, wie du werden darfst, die du sagst, ja, die treiben mich an, die geben mir Hoffnung?
Ja, weil es eben schon Menschen gibt, die genau so arbeiten oder genau an den Entwicklungen, sage ich mal, arbeiten, die ich mir auch so fürs Gesundheitssystem wünsche, ja. Dass man Ärzte oder Therapeuten enabled, einfach die Patienten genauso präventiv irgendwie zu betreuen und so personalisiert und individuell zu betreuen, wie man das heute eben kann und wie es auch irgendwie nach den neuesten Studien in den verschiedenen Bereichen wirklich Evidenz für gibt, dass es funktioniert und dass es den Menschen dann auf Basis von der dranhängenden Therapie wirklich besser gehen kann. Und da sprechen wir halt meistens nicht von Medikamenten, sondern wirklich irgendwie von Lifestyle-Interventionen, von therapeutischen Nahrungsergänzungsmitteln, Mikronährstoffen, ja, der richtigen Ernährung, ja, das richtige Zuführen von Makronährstoffen. Da kann man extrem viel für die Gesundheit der Menschen tun. Und in dem Bereich bauen wir eine Lösung. Und genau, ich glaube da extrem dran, weil ich, wie gesagt, auch Menschen treffe, die genau die gleiche Motivation haben. Und wenn da dann neuer Schulterstoß entsteht, dann habe ich einfach so extrem viel Bock, ja, das weiter zu verfolgen, weil ich mir denke, genau. Und klar hast du immer wieder Leute, die sagen, ach komm, und irgendwie, das ist doch Quatsch. Und ich kann auch verstehen, dass man dann, wie gesagt, desillusioniert wird vom System. Und das gibt einem schon manchmal so einen kleinen Downer, würde ich sagen, für so ein paar Stunden und denkt sich so, vielleicht ist es doch scheiße, ne? Aber,
Will nochmal da bleiben. Sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Aber ja. Genau, wo sind denn da so die Kontaktpunkte zu dem Alten? Oder ist es dann, sind das die Frustrationsmomente? Weil was du sagst, hat ja ganz viel damit zu tun. Also im Grunde könnte ich sogar sagen, die Themen, die du, ne, so Prävention, hast du das genannt im großen Sinne. Da gibt es ganz unterschiedliche Stoßrichtungen. Habe ich alles verstanden? Ja. Makro-, Mikronährstoffe. Das kann man ja alles sogar, könnte ich fast sogar sagen, außerhalb des Systems machen. Also wenn man da genug Kapital hat, dann kann man das tun.
Genau.
Aber irgendwann ist ja dieser Punkt, wo du dann wieder so eine Art Touchpoint mit dem System hast. Ja. Ich meine, angefangen wahrscheinlich, wie du schon sagst, Hochsicherheitsbereich, da geht es mit Daten los, Regulatorik, also ich will es gar nicht wissen, aber ich kann mir vorstellen, das kann so ein erster Frustmoment sein, wo du auf einmal anfängst zu verstehen, naja, das kann man alles tun, aber um im Grunde mit der Regulatorik klarzukommen, das ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Also es ist eine Fleißarbeit, würde ich sagen. Ja, man muss, ich glaube, die Motivation muss groß genug sein und dann machst du es natürlich auch. Und du musst auch wissen, wofür du es machst. Das heißt natürlich schon, dass dein Business Case irgendwie Sinn machen muss. Ja, du musst irgendwie wissen, das funktioniert. Das ist ein Geschäftsmodell, wofür ich meine Kunden finde, wofür jemand zahlen wird. Ja, und gleichzeitig neben dieser Zahlungsbereitschaft weiß ich eben, dass die Leute, denen wird das wirklich helfen. Ja, denen geht es danach besser. Und das ist so meine persönliche Motivation. Und um konkret auf deine Frage mit diesen Touchpoints zu sprechen zu kommen, ich habe immer gedacht, das System, das Reparatursystem, nenne ich es einfach mal, das klassische Gesundheitssystem, das müsste man irgendwie verändern. Das müsste man irgendwie verschieben, das müsste man irgendwie neu gestalten. Da müsste man jetzt irgendwie total viel Veränderungsarbeit und so leisten, damit sich das in die richtige Richtung bewegt. Und die Meinung hat sich verändert. Ich glaube nicht mehr, dass wir dieses System verändern müssen. Ich glaube aber, dass wir das System entlasten müssen. Und ich glaube, das schafft man am besten, indem man ein neues System entwickelt und das davor schaltet, was die Menschen so auch schon haben möchten, weil sie verstehen, dass das sinnvoll ist. Und eben um sich auch frei zu machen von diesem, ne, du kannst dir das vorstellen, also entweder du versuchst jetzt aus einem Bild, was du schon gemalt hast, was irgendwie schon ganz viele Details irgendwie hat, du versuchst darin jetzt so rumzuradieren und das irgendwie nochmal alles strukturieren und ach Mist, wenn die Bahn hier lang geht, dann kann ich ja nicht da durchmalen und dann dies und jenes. Wohingegen du einfach auch auf einem weißen Blatt Papier starten könntest und sagen könntest, wir machen uns mal frei von dem. Klar, Regulatorik und so zählt auch für uns, das ist auch okay, aber wir schaffen es vielleicht besser, hier mal ein funktionierendes neues Schiff, sage ich mal, zu bauen, was immer so ein bisschen vorausfährt, dem alten Tanker und so ein bisschen die leichteren Fälle mal so abfängt und sagt, warte mal, guck mal, du siehst nicht so gut aus, aber komm mal zu uns und dann landest du nicht auf dem großen Tanker, ne? Weil der ist überlastet, ne? Der geht fast unter. So, und so stelle ich mir das vor heute. Das heißt, dadurch reduzieren sich natürlich auch diese Reibung, ne? Diese Friction Points. Soweit ich blicken kann, ja. Es kann sich natürlich auch irgendwie nochmal, wenn es sich dann in der Umsetzung befindet und dann treffen die Systeme sich natürlich trotzdem an gewissen Stellen. Wie sich das dann konkret gestaltet, müssen wir dann in, 12 bis 24 Monaten nochmal sprechen.
Ja. Aber jetzt gerade, finde ich, wird mir nochmal total klar, das kann ich total nachvollziehen. Und ich finde das Bild, was du da gerade gemalt hast, im wahrsten Sinne des Wortes, total schön, kann ich gut nehmen. Nämlich auch tatsächlich zu verstehen. Und ich glaube, wahrscheinlich jetzt wird es auch für mich gerade nochmal konkreter, weil wir haben ja die ganze Zeit so die Frage gewälzt, was kann man in dem bestehenden System machen? Und irgendwie auch festgestellt, wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, irgendwie da werden so viele limitierenden Faktoren sofort greifen, also Interessen, ne, auch wie gesagt, völlig unterschiedliche Interessen von unterschiedlichen Stakeholdern, wo man einfach sagen muss, die haben sich wahrscheinlich so verschränkt, da kann man jetzt nochmal alle aufrufen, doch irgendwie mal jetzt zu irgendwie im Bewusstsein zu entwickeln, wissen wir auch, das wird vielleicht nicht passieren und ich finde es viel schlauer, wie du schon richtig sagst, zu sagen, weißt du was, dann lass das System laufen, wie es läuft, mit ein paar Optimierungen, die man da halt auch machen kann und aber eigentlich viel wichtiger und das finde ich so spannend. Was kann man da vorschalten?
Ja.
Und jetzt gar nicht als Paralleluniversum, aber bewusst war ich gerade am Anfang, zu sagen, wir haben gar nicht so viel von diesen verwobenen Punkten mit diesem bestehenden System, sondern wir machen da quasi, wir schalten was davor. Thema Bewusstsein, Thema Prävention und verstehen so. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Volkswirtin wieder durch. Sag ich mal, das natürlich nicht kurzfristig greift, aber mal mittel- und langfristig man anfängt zu verstehen, okay, wenn wir das entlasten, indem wir da nicht mehr so viel reinschicken, weil das ja der Kipppunkt auch in dem bestehenden System ist, weil es einfach nicht zahlbar mehr ist.
Ganz genau.
Das ist die einzige Lösung.
Du musst dir ja vorstellen, dieser Tanker, der fast untergeht, ja, das bestehende Gesundheitssystem, das kämpft sowieso schon an jeder Stelle um Ressourcen. Ja, es gibt zu wenig Ärzte, das
und da stehen wir ja noch am Anfang gerade.
Und das wird eher schlimmer als besser, so wie es jetzt gerade absehbar ist. Da müsste sich das Gesundheitsministerium übrigens auch drum kümmern. Wäre auch auf meiner Agenda. Dann hast du natürlich, dann steht am Eingang dieses Schiffs, da wollen zwei Leute rein. Ja, der eine ist todkrank, ja, der braucht definitiv Behandlung. Der andere ist so, oh la la, dem geht's nicht so ganz gut. Aber der kann laufen die nächsten 10 Jahre, kein Problem. Wen nimmst du dann? Hm. Ja, das ist ja, diese Frage, finde ich, macht's halt so offensichtlich, warum Prävention in diesem System nicht getragen werden kann, weil es einfach zu viel echt Wichtiges und Dringendes und ganz Lebenskritisches sozusagen ist, was da behandelt werden muss. Ne? Und dass dann natürlich diese ganzen Präventionsthemen so nice to have sind, ja, diese Diskussion, die brauchen wir uns gar nicht, die müssen wir uns gar nicht reinbewegen. Natürlich ist das nice to have. Es kommt drauf an, wo du stehst. Und
ja, ich das total verdeutlicht
nochmal ganz schön, warum das nicht funktionieren kann.
Ja, da könnten wir noch ein weiteres Bild nehmen. Ich sage jetzt mal so, wahrscheinlich könnten wir, also ich habe tatsächlich auch so im weitläufigen Bekanntenkreis Leute, die auch dann so Unfallchirurgen, die ja dann so meistens die Hardcore-Experten sind, wenn es darum geht, in so einer Notaufnahme im Krankenhaus zu arbeiten. Genau. Also unabhängig davon, dass die ja alle sehr lustige Geschichten teilweise haben, von denen die natürlich nicht sprechen dürfen. Aber ich will nur sagen, aber die sind ja genau in diesem Dilemma.
Genau.
Also auf der einen Seite, da kommt hier Herzinfarkt, ich sage jetzt mal Schlaganfall, lebensbedrohliche, schlimmste Unfälle und gleichzeitig, ne, jetzt mal etwas sehr despektierlich ausgedrückt, kommt einer, der hat einen eingewachsenen Zehennagel oder dem geht's gerade oder der geht's gerade mal nicht so gut. Und dann stehst du da als, Arzt, ja, ganz konkrete Situation und denkst so, jetzt kann man da natürlich so ein Triage-System und so weiter, alles fein, aber wie du schon richtig sagst, im Moment ist es ja so, wir schicken ja offensichtlich das System, bauen wir noch so auf, dass die noch alle mehr dahin gehen, weil, ne, also ich merke gerade, wir machen nochmal ein neues Feld auf, aber genau an der Stelle ist wahrscheinlich tatsächlich die Antwort fast trivialer, nämlich zu sagen, die dürfen da gar nicht mehr hin und gäbe es eine Art von Abfederungsmechanismus, so nenne ich das jetzt mal, das dafür sorgt, dass die erst gar nicht oder die da erst gar nicht hingehen, ne?
Ja, genau.
Sehr spannend. Ich überlege gerade, also irgendwie finde ich gerade, jetzt so haben wir hinten raus total schönen Knopf dran gemacht. Also tatsächlich ist mir so ein total valides Bild sogar auch entstanden, weil ich selber jetzt vielleicht nicht 24/7, aber irgendwie natürlich auch dann manchmal darüber nachdenke, aber eher so als Systemtheoretiker-Freak überlege, was müsste man jetzt eigentlich da tun. Und ich finde, dass du irgendwie nochmal doch irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Bild aufgemacht hast, wo ich denke, ja, klar ist das vielleicht im Moment noch schwer vorstellbar, ne, weil es auch da 1000 Argumente gibt, woran das wahrscheinlich scheitern kann. Aber irgendwie finde ich es gerade schön zu hören, dass da, jetzt sage ich das so ein bisschen großväterlich, junge Menschen sitzen, die positiv verrückt sind und sich von alten Veteranen auch erzählen lassen müssen, dass sie ja offensichtlich ein bisschen gaga sind, aber irgendwie.
Aber positiv gaga. Also das war mit maximaler Anerkennung und Hoffnung verknüpft auf jeden Fall diese Aussage. Ja.
Ja. Schau mal, dann lass uns doch dieses Bild von dem älteren Herren nehmen, dem Veteranen und dem Touchpoint mit den jungen Menschen. vielleicht irgendwie exemplarisch und Hoffnung haben, dass sich das irgendwie verändert. Und damit danke ich dir sehr für deine Zeit und für das ganz spannende Gespräch, das wir geführt haben.
Ich danke dir, Stefan. Vielen Dank.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.